Ich folge meinem Traum von einem Europa der Zukunft. Ich spreche mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Was mich besonders interessiert, ist das, was uns zu Menschen macht. Unsere Kreativität, Spiritualität und Sexualität. Ich heiße Gabriel Diakowski und das ist die Geschichte unserer Zukunft.
Migration ist einer der fünf größten und schwierigen traumatischen Erfahrungen für die menschliche Psyche.
Das ist Natalia Tereschenko. Ich habe sie bei Recherchen gefunden und war beeindruckt von ihrem Willen, sich mit schwierigen Situationen zu beschäftigen. Sie kommt aus der Ukraine und schreibt an der Sigmund Freud Universität in Wien ihr Doktorat zur Psychologie der Migration. Als sie dann im Studio war, konnte ich mir die eine oder andere Frage nicht verkneifen. Natalia Tereschenko. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Du bist Psychotherapeutin.
Und Psychoanalytikerin. Ich habe an der Sigmund Freud Uni studiert. Und jetzt bin ich Doktorandin und schreibe meine Dissertation über die Psychoanalyse der Diaspora. Anhand des Beispiels der ukrainischen Diaspora in Österreich. Und ich bin Mitglied vom Europäischen Verband für Psychotherapie. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich im Head Office vom Verband gearbeitet habe. Und wir hatten sehr tolle Diskussionen und Team-Meetings, wo die DelegatInnen aus der ganzen Europa nach Wien zum Beispiel kommen und diskutieren über die Entwicklung der Psychotherapie weltweit. Und ich freue mich jetzt, dass ich diese Erfahrung mit aller meinen KlientInnen teilen kann.
Also ich habe dich eingeladen, weil du dich mit der Psychologie der Migration beschäftigst.
Mhm, genau.
Das hast du mir im Vorgespräch erzählt, das wusste ich nicht. Da gibt es Wissenschaft dazu, es gibt Forschung. Es gibt sozusagen eine Psychologie des Migrationsprozesses. So ein Prozess wird in unterschiedliche Phasen eingeteilt. Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, also ich würde gerne beginnen mit dem, dass Migration ist einer der fünf größten und schwierigen traumatischen Erfahrungen für die menschliche Psyche. Wie zum Beispiel Tod, Krieg, so auch Migration, ja. Und sehr oft, wir sehen das anders oder wir sehen keine schwierigen Seiten davon, denken, dass es sehr leicht ist. Natürlich im ersten Monat sozusagen ist es wie ein Honeymoon, die Phase.
Das ist schon die erste Phase.
Genau, ich habe geschafft, umzuziehen und so weiter. Dann beginnt die zweite Phase, wo man ein bisschen mehr die Nachteile davon sieht, ja. Dann man hat sich wieder ein bisschen angepasst, die dritte Phase, es geht mir leichter. Und dann kommt die vierte, die schwierigste, und das heißt die kulturelle Adoleszenz. Und
wird man nochmal erwachsen.
Genau, weil man die eigene Persönlichkeit noch einmal von Anfang an bilden muss. Neue Wertesysteme anschauen und dann definieren, wer ich bin.
Wie ist es denn so? Wie viele Geflohene oder Immigranten, Migrantinnen gibt es aus der Ukraine in Österreich oder in Europa? Gibt es da Zahlen?
8 Millionen Menschen haben das Zuhause in der Ukraine verlassen und ca. 80.000 sind jetzt in Österreich. Und die Diaspora hat sich um das Fünffache vergrößert. Ja.
Wie wird das in der Ukraine erlebt? Also wie, du pendelst ja, also du hast ja sozusagen ein Bild von hier, wie es hier so ist, wie wir hier über Flüchtlinge und Immigration oder den Krieg sprechen und du weißt auch, wie es in der Ukraine ist.
Ja, also dort fliegen die Bomben oder man hört immer die Sirenen und man überlegt, okay, gehe ich in den Keller zum Beispiel oder ich bleibe einfach so sitzen. Wenn die Sirenen 5 oder 10 Mal am Tag sind und jederzeit sich verstecken zu müssen, das ist zu mühsam.
Haben die Menschen sich dann gewöhnt, dass Krieg ist?
Schon, ja.
Und dass so viele Menschen weg sind?
Oh, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Und interessanterweise werden diejenigen, die jetzt geflüchtet sind, dann in die Ukraine zurückkommen und sie müssen wieder noch einmal eine Retraumatisierung erleben, die Anpassungsprozesse in der Ukraine. Was bedeutet das? Sie müssen wieder sich in die Ukraine integrieren. Also genauso wie sie zum Beispiel sich in Österreich integrieren müssen, dasselbe wird auch passieren, wenn sie zurückkommen.
Weil es eine andere Ukraine ist.
Genau, und sie sind auch anders.
Das ist dann für die Wirtschaft und Gesellschaft in der Ukraine auch nicht einfach. Es kommen zwar die Menschen zurück, aber...
Das ist eine Aufgabe, ja. Und wichtig ist, die passende Lösung zu finden, wie man die Menschen integriert. Aber die Ukraine arbeitet daran.
Und du unterrichtest in Kiew Psychoanalyse und Psychotherapie und bist dort gerne gesehen. Es ist, du hast erzählt, es ist eine Partner, ein Partnerinstitut der Sigmund Freud Universität.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen.
Genau, sie haben eine neue Uni in der Ukraine eröffnet, die eine Partnerschaft mit Sigmund Freud Universität in Österreich hatte. Und so kann das europäische Wissen, das österreichische Wissen über Psychologie, Psychotherapie, ja, der ganzen Ukraine vermittelt werden. Und es wird ein riesiger Bedarf sein an Psychotherapie in den nächsten Jahren oder nach Kriegszeiten, weil das ist eine sehr große Traumata. Und deswegen bin ich auch froh, ein bisschen von meinem Wissen zu geben.
Kommen wir nochmal zur Psychologie eines Migrationsprozesses zurück. Also du hast erzählt, es gibt unterschiedliche Phasen. Und Teil dieser Psychologie ist ja auch, dass sich also Menschen aus unterschiedlichen Milieus unterschiedlich verhalten oder den Migrationsprozess empfinden. Was kannst du darüber erzählen?
Also es gab einige Forschungen, die sagen, dass viele Menschen, die sich an die Tradition orientieren, an das Konservative, können sich ein bisschen weniger anpassen oder integrieren. Und sie bilden spezielle solche Blasen von ihrer Kultur, Religion in einem anderen Land. Und diejenigen, die sich eher an moderne und postmoderne Werte orientieren, können sich besser anpassen, neue Wertesysteme bilden, diese Bikulturalität oder Multikulturalität in sich tragen und sie haben mehr Chancen, sich zu integrieren in der Gesellschaft der Aufnahmeländer. Das ist auch eine sehr aktuelle Frage derzeit, ne? In der Migrationspolitik über die Integration und wie kann man diese Integration verbessern, was kann man damit überhaupt machen.
Was für Menschen kommen denn zu dir, aus welchen Kulturen?
Also hauptsächlich natürlich aus der Ukraine, sonst natürlich aus Kroatien, aus Serbien, aus Bosnien, aus Balkanstaaten. Es gibt aber auch diejenigen aus Deutschland zum Beispiel, die auch MigrantInnen in Österreich sind.
Die kommen auch in die Therapie,
ja,
weil
natürlich
sie uns nicht verstehen.
Klar. Für Deutsche ist es auch ein Problem, ja, in dieser Gesellschaft zu sein. Und eigentlich ist das verständlich, weil man einfach anders ist. Ja, und wenn man anders ist, da hat man schon gewisse innerliche Konflikte und man muss den Weg finden, wie man das handhabt.
Was ist denn das häufigste Problem von Menschen? Im Migrationsproblem, die zu dir kommen?
Also von allen Sphären ein bisschen, würde ich sagen. Natürlich die Beziehung oder die Freundschaften sind einer der wichtigsten Themen, ja, weil es sehr schwierig ist für MigrantInnen, die Freundschaften in einem anderen Land zu knüpfen, ja, und sie neigen dann dazu, mit internationalen auch Menschen zu tun zu haben, weil die verstehen sich am meisten, ja. Was ist klar, weil man ist ähnlich. Ne? Natürlich die Arbeit oder Selbstverwirklichung. Es wäre schön, wenn es in Österreich die Programme gäbe, ja, die die Möglichkeiten anbieten, dass die Menschen sich verwirklichen können. Ja, das, weil es gibt sehr viele UkrainerInnen, die jetzt gekommen sind und sie können leider keinen Job finden. Ja, und da würde sehr gut sein, die Plattformen zu schaffen, ja, die helfen, sich selbst zu finden in einem beruflichen Kontext. Weil es ist eine Menge von Ressourcen, an menschliche Ressourcen, ja, was man verwenden kann hier in Österreich, was der Österreich eigentlich helfen könnte, ja. Es braucht aber ein bisschen Umstellung.
Das ist wahrscheinlich ein Organisationsproblem und ist auch die Wirtschaft irgendwie in der Pflicht, aber uns geht es ja wirtschaftlich auch nicht so gut.
Ja, genau.
Wahrscheinlich sind da viele Effekte. Aber wäre es dann eine gute Idee, stärker therapeutisch anzugreifen? Im Migrationsprozess?
Unbedingt.
Ist aber teuer.
Ist aber teuer, deswegen ist es sehr wichtig, dass die Psychotherapie von der Versicherung bezahlt wird und auch für die Kinder und Jugendlichen, weil die haben das am schwierigsten. Sie erleben das doppelte Last sozusagen als die Erwachsenen. Und Psychotherapie bietet einen Zwischenraum, wo man das eigene und das Fremde betrachtet und wo man das eigene und Fremde sozusagen neu definiert, wo es den Sinn verliert, wer ist wie, sondern wenn es ein Verständnis und eine Akzeptanz sich bildet.
Also ich kenne sehr viele Leute mit Migrationshintergrund und ich habe eine Beobachtung gemacht. Ich würde dich gerne fragen, was du psychoanalytisch oder psychotherapeutisch davon hältst. Mhm. Ich habe beobachtet, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder auch die erste Generation von Menschen, die aus anderen Ländern gekommen sind nach Österreich, dass die irgendwann einen Punkt kommen, wo sie entweder die Community ihrer Eltern, also nehmen wir jetzt zum Beispiel türkisch, polnisch, verlassen oder sie bleiben in der Community der Eltern. Mhm. Wenn sie bleiben, haben sie ziemlich schnell Familie und Kinder. Mhm. Wenn sie die Community verlassen und sozusagen in die Community des neuen Landes, bleiben sie oft kinderlos und ohne Familie.
Ja.
Ist das irgendwas Bekanntes in der Psychologie?
Sagen wir mal so, ich sehe das auch. Ich weiß nicht genau, ob es dazu Forschungen gibt, aber das ist auch natürlich und verständlich, wenn man sich der eigenen Kultur oder Herkunftskultur annähert. Man hat eben die Werte, die in der Herkunftskultur sind, und man erfüllt diese Aufgaben sozusagen, ja, so wie man erzogen wurde. Diejenigen, die diesen Raum oder diese Community verlassen, erleben etwas Neues und anderes. Und sie brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, weil das Lernprozess von dem Neuen zum Beispiel, vom Österreichischen, dauert auch. Man muss sich selbst definieren und sich selbst finden. Dann muss man die Entscheidung treffen, was will ich. Das dauert die Jahre, weil man eben diese Bi- oder Multikulturalität hatte. Man ist ein bisschen auch verloren. Okay, es gibt viele Tausende von Varianten. Und wie würde ich tun?
Also wenn ich in der Community meiner Eltern bleibe, muss ich nicht drüber nachdenken. Also ich habe den Eindruck, dass Menschen, die eben die Community ihrer Herkunft oder ihrer Eltern verlassen, ganz andere Themen der Selbstverwirklichung, der Individualisierung haben. Da ist auch psychisch nicht so viel Platz für sowas. Mhm. Wohingegen, wenn du bleibst, ist dieses Kollektiv, die Gruppe viel, viel stärker.
Mhm. Genau, richtig. Weil das Kollektive und das Konservative sozusagen, die gehen zusammen. Und diese Bi- oder Multikulturalität ist eher möglich, wenn man die Chance gibt, auch nicht nur in diesem Wertesystem zu bleiben, in dem Konservativen zum Beispiel, sondern man lernt auch etwas Neues anderes.
Aber bleibt die multikulturelle Psyche kinderlos?
Wieso? Die erwachsene Persönlichkeit, die kann selbst entscheiden und sich selbst definieren, wie möchte ich leben oder Kinder kriegen oder nicht. Ja, aber das sollte dann die eigene Entscheidung sein. Und es gibt auch sehr viele, die multikulturell sind, aber bekommen trotzdem Kinder. Ja.
Kannst du dir vorstellen, von einem österreichischen Mann Kinder zu bekommen?
Ich? Mhm. Provokative Frage.
Naja, du bist auch zwischen zwei. Du bist zwischen Ukraine und Österreich. Wie empfindest du, könntest du es dir vorstellen, hierher zu ziehen und hier eine Familie zu gründen mit einem österreichischen Mann?
Theoretisch kann man alles, ja, sich vorstellen. Nehmen wir eine ukrainische Frau zum Beispiel, die hier sehr viele Jahre gelebt hatte, die österreichische Werte sozusagen kennengelernt hatte und ja, wieso nicht, ne, wenn sie sich dafür entscheidet?
Also theoretisch stimmt sie, aber es gibt definitiv einen Unterschied zwischen ukrainischen Frauen und österreichischen Frauen. Also ich weiß, wovon ich spreche. Also auch eine Frage wäre, eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Ich heiße Gabriel Diakowski und gründe die Geschichte unserer Zukunft als Plattform für einen offenen und ehrlichen Dialog zu unserer Zukunft in Europa. Einen Dialog zwischen den Grenzen, Disziplinen und Generationen. Auf www.dguz.at, DGUZ steht abgekürzt für die Geschichte unserer Zukunft, finden Sie drei unterschiedliche Abo-Modelle. Vielleicht passt Ihnen ja eines. Die Geschichte unserer Zukunft lebt von Ihrer Unterstützung. Ich freue mich über jeden Abonnenten und jede Abonnentin. Vielen herzlichen Dank und zurück zum Interview. Gibt es in der Ukraine sowas wie eine Gender-Debatte? Gab es sowas? Ist das ein Thema?
Gute Frage. Ich würde sagen, das hängt nicht nur von den Werten ab, von der Rollen, von Gender und so weiter. Das hängt auch sehr stark von der Geschichte ab. Und ich bin ja Psychoanalytikerin. Ich mag das Geschichtliche sozusagen in Betracht zu nehmen. Wenn wir anschauen, was hat ukrainische Frauen beeinflusst, so zu sein, wie sie jetzt sind? Ja, wir stoßen an die Geschichte zum Beispiel der Sowjetunion, wo die Frau exploitiert wurde, weil sie alles machen musste. Es gab sozusagen die Gleichberechtigung und es wurde gesagt, dass es die Gleichberechtigung existiert. Das war aber natürlich nicht so, ja. Aber die Frauen mussten arbeiten, die Kinder erziehen und alles machen, ja. Deswegen, die ukrainischen Frauen sind überfordert, aber somit sehr stark geworden. Weil das System hat definiert, wie eine Frau zu sein hat. Und das war ein totalitaristischer Staat. Man konnte nicht irgendwie den Ausweg finden.
Das heißt, die dominante Art ukrainischer Frauen hat historische Wurzeln.
Natürlich. die Politik, die Ideologie hat uns beeinflusst. Nur so konnten wir überleben, dass wir in diesem System funktionieren. Und die Männer, die haben im Gegenteil vom Totalitarismus gelitten und sie konnten sich nicht verwirklichen als die Männer zum Beispiel, weil Totalitarismus herrschte und es gibt sogar die Phrasen, sei leise oder du bist der Kluge. Nein, du bist nicht der Kluge, ja. Es gibt sogar die Phrasen in der Bevölkerung.
Im Ukrainischen oder in der ukrainischen Sprache?
In der ukrainischen Sprache.
Redewendungen oder was
meinst du? Genau, Redewendungen.
Was für Redewendungen noch? Also wie, du bist?
Bist du sehr klug zum Beispiel, ja. Das heißt, bist du derjenige, der sich ausdenkt, klug zu sein in diesem System? Das System wird dich eh beherrschen. Also sei ruhig, sei still. Ja? Mhm. Und deswegen waren sehr viele Männer dadurch depressiv.
Du bist Mitgründerin auch des Ukrainian Women's Power Club.
Mhm, genau.
Also starke Frauen aus der Ukraine.
Mhm, richtig.
Hat das auch damit zu tun mit der depressiven Männerschaft in ehemals Sowjetunion?
Ja. Natürlich. So wurde ich auch erzogen, ja, oder meine Vorfahren. Und das war mir wichtig, auch wenn diese Powerfrauen nach Wien gekommen sind, irgendwie die zu verbinden und eine psychologische Stütze zu geben. Wir haben sehr viele Events organisiert, auch Networking-Events und so weiter, damit die Frauen nicht alleine bleiben, damit sie Freundschaften knüpfen, damit sie zusammen sozusagen das Neue hier herausfinden. Und ich habe natürlich auch sehr viel über die österreichische Kultur vermittelt, wie das funktioniert und so weiter, damit diese Integration dann leichter und nachhaltiger ist.
Ist die Dominanz, die du erwähnt hast und die ja auch spürbar ist, hat das was mit Kontrolle zu tun, eben sozusagen, um nicht die Kontrolle zu verlieren?
Mhm, natürlich. Wenn man Kontrolle verliert, man begegnet die Angst, man begegnet die Ohnmachtgefühle und dadurch, dass in der Ukraine es schwierig war, zum Beispiel ökonomisch oder politisch, ja, ein gutes Leben zu haben, mussten die Menschen wirklich sehr viel arbeiten, sehr viel kontrollieren in dem Sinne, damit sie eine Stabilität für sich selbst aufbauen können. Das hat natürlich gelungen. Es gibt wunderbare ukrainische Unternehmer und Unternehmerinnen. Das ist interessant zu betrachten, dass Unternehmenleben ist in der Ukraine mehr verbreitet als hier, weil in der Ukraine haben die Menschen das Leben in den eigenen Händen und sie sind dafür verantwortlich, was sie haben. Ja, was sie zum Essen haben, wo wohnen sie, was die Kinder zum Essen haben und so weiter. Wir, also die UkrainerInnen, sind für sich selbst verantwortlich und sehen die Regierung nicht als etwas, was uns diese Stabilität und Sicherheit geben wird. Ja?
Also mich interessiert wirklich auch den psychoanalytischer Blick. Sexuelle Energie kann man ja unterschiedliche Funktionen geben. Wenn ich jetzt dir zuhöre, dann hat es in so repressiven Systemen, wo willkürlich Macht ausgeübt wird, dass Menschen sich ohnmächtig fühlen, bekommt diese Energie die Funktion der Kontrolle, auch des irgendwie Überlebens, während bei uns zum Beispiel, wo es jetzt nicht so repressiv ist, bekommt es eine andere Funktion, hat es mehr mit Selbstverwirklichung zu tun, mit Lust. Lustvoll. Wie siehst du das als Psychoanalytikerin?
Mhm.
Also die Funktion von Sexualität in solchen Machtkontexten.
Mhm. Natürlich, wenn wir über die Machtkontexte sprechen, die unterdrücken das Sexuelle und das Triebhafte, wo gesunde Aggression, Sexualität nicht ausgelebt oder nicht belebt wird. Ja. In der Ukraine hat aber das sich ein bisschen verändert, weil in den 90er Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion konnten die Menschen diese Freiheit haben und diese eben Triebe ausleben. Und wenn ich zum Beispiel vergleiche mit Österreich, dadurch, dass hier schon eine gewisse Bürokratie gibt und das Konservative gibt es hier auch, ist es üblich, dass die Menschen ein bisschen mehr sich sexuell unterdrückt wahrnehmen können. Deswegen wird es anders ausgelebt, in verschiedenen, vielleicht auch mal perversen Auswegen.
Du hast auch erwähnt, es gibt sehr viele Unternehmer, also es gibt Eigeninitiative. Man muss schauen, dass man selber irgendwie über die Runden kommt. Das hat ja auch sehr viel mit sexueller Energie zu tun.
Genau. Man ist für sich selbst verantwortlich. Man hat diese Freiheit zur Selbstverwirklichung. Und deswegen kann man auch frei die Sexualität erleben. Aber was ist freier? Natürlich im ukrainischen Kontext gibt es ein kollektivistisches Denken auch. Und im kollektivistischen Denken gibt es bestimmte Normen, Rahmen, wie man sich verhält, welche Standards es gibt und so weiter. Hier in Österreich ist eher das Individualistische am Vordergrund. Obwohl dort mehr so die Freiheit und Selbstverwirklichung gibt, gibt es die Normen von gesellschaftlichen Normen, die das unterdrücken und halten. Und hier in Österreich, okay, ein bisschen härter mit Selbstverwirklichung im Sinne, dass es sehr viel Bürokratie zum Beispiel gibt oder dass man wie üblich angestellt ist und nicht ein Privatunternehmer und so weiter, aber dadurch eher ein individualistisches Denken.
Ist einer ukrainischen Frau ein österreichischer Mann zu langweilig?
Naja, wenn ukrainische Frau zum Beispiel selbst bestimmt, das ist okay für sie, dann ist es okay für sie. Für manche ist es nicht okay, ja, oder nur am Anfang okay, weil einige beginnen eine Beziehung zu haben und am Anfang ist alles eh so schön und euphorisch. Dann kommt die andere Phase, wo man die Realität sieht und die ist nicht so begeisternd, ja, für beide Seiten.
Du hast von der multikulturellen Psyche gesprochen. Ist die europäische Psyche der Zukunft multikulturell aus deiner Sicht?
Ich glaube schon. Das ist der Ausweg, wie wir in einem friedlichen Welt leben können.
Aber heißt das dann, dass jeder diese kulturelle Adoleszenz oder wie hieß diese Fiat,
richtig,
dass das sozusagen nochmal passieren muss? Heißt das, dass Menschen, die jetzt in Österreich geboren sind und immer hier waren und auch bleiben, dass die, um diese Psyche der Zukunft irgendwie zu verwirklichen, zum Beispiel eine bestimmte Zeit ins Ausland gehen müssten, damit sie erfahren, was es bedeutet, eine multikulturelle Psyche zu haben?
Wenn sie wollen, können sie natürlich. Und das wird nur ein Vorteil sein, ja. Sie müssen aber nicht, weil wenn es in der Schule, im Kindergarten und so weiter einfach beigebracht wird, dass viele Bevölkerungsgruppen haben ihre Rechte, wir Menschen haben die Rechte, ja, so zu sein, wie man möchte, ja.
Ich glaube, es fehlt einfach das Verständnis. Also man kann natürlich sagen, wir haben alle Rechte und so weiter. Das weiß man ja auch und das ist jetzt auch nichts Neues. Trotzdem funktioniert es nicht. Die Frage wäre, ob es psychotherapeutisches Wissen und Bildung braucht, um zu verstehen eben, dass es sowas wie eine multikulturelle Psyche gibt, dass es eine Psychologie der Migration gibt, dass wir in Europa nicht daran vorbeikommen, das zu entwickeln.
Mhm.
dahingehend eher die Frage, ja?
Natürlich, wir können sehr viel Wissen von der Psychotherapiewissenschaft dafür nehmen, um diese Konzepte zu erklären. Und das braucht die Gesellschaft, das braucht die Politik auch. Die Frage ist, wie wir dieses Wissen dorthin bringen. Und das passiert über die Bildung, das passiert über verschiedene Programme, das passiert über solche Podcasts zum Beispiel.
Die Psychologie der Migration.
Mhm, unbedingt.
Wir denken in dem Podcast ja über die Geschichte unserer Zukunft nach. Jetzt pendelst du zwischen einem Zentrum Europas, der lebenswertesten Stadt der Welt, und der Front Europas. Mhm. Welche Elemente, jetzt ganz intuitiv gesprochen, ohne viel zu überlegen, welche Elemente, glaubst du, sollten wir für so eine Geschichte unserer Zukunft in Europa übernehmen? Was ist wichtig, damit wir so eine gemeinsame Geschichte haben?
Mutig zu sein, sprechen zu können, analysieren zu können, sich selbst definieren zu können, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Zukunft. Nicht in die Ohnmacht, Gefühle und Angst zu fallen. Es darf schon sein, wir können das wahrnehmen und dann die erwachsene Position einnehmen, was wir machen können. Wie wollen wir friedlich unsere Zukunft gestalten?
Was können wir von ukrainischen Frauen lernen?
Ich würde sagen, noch einmal mutig zu sein.
Würdest du die ukrainische Sexualität, das ist, ich weiß, jetzt sehr oberflächlich gesagt, ist es was Biologischeres als bei uns? Ist es bei uns vergeistigter, abstrakter? Seid ihr körperlicher?
Körperlicher schon. Auch wenn man einfach miteinander kommuniziert. Man behält nicht so eine große Distanz zwischeneinander. Und es ist nicht nur in Partnerschaften, Beziehungen und so weiter, sondern generell unter den Menschen. Und natürlich, man knüpft die Freundschaften schneller. Man hat eher eine schnellere Herangehensweise. Und das ist auch das Problem jetzt in Österreich. Ich habe ja auch ÖsterreicherInnen in der Therapie, dass diese Wärme ein bisschen fehlt in der Gesellschaft. Dass dieses Verständnis, diese Empathie, dieses Miteinandersein und nicht getrennt zu sein, ein bisschen fehlt. Und das könnte man von solchen Kulturen wie aus Polen oder Ukraine das mitnehmen, ja? Weil diese Wärme, diese Liebe, diese Selbstakzeptanz, das tut gut für die Menschen.
Hat das was mit Sexualität zu tun?
Natürlich, das hat mit Sexualität zu tun, mit Einsamkeit auch zu tun, ja, mit Intimität, wie nah sind wir einander, entweder körperlich oder psychisch, weil das Verbalisieren kann ja auch intim sein. Zum Beispiel dieses Gespräch zwischen uns ist ein intimes Gespräch über die tiefsten Themen der Psyche, der Seele sozusagen, ja. Und so offen und intim miteinander zu sprechen, würde auch gut tun in der Kommunikation, zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland, ja. Das kann man mitnehmen.
Ist das Thema Einsamkeit in der Ukraine auch so aktuell wie bei uns?
Nicht ganz, würde ich sagen. Dort erleben die Menschen eher das Zusammenhalten.
Das ist aber kriegsbedingt. Oder glaubst du, ist es auch eine Kulturfrage?
Eine Kulturfrage sicher. Man sagt auch, dass man Psychotherapie in der Ukraine nicht braucht, weil man miteinander einfach reden kann, ja, weil die Leute reden miteinander, egal ob in der Küche oder auf der Arbeit und so weiter. Und durch das Durcharbeiten verschiedener psychischer Konflikte in Gesprächen, beim Ausreden, ist es dann leichter, etwas zu bewältigen im Leben.
Welche Ursachen oder wo siehst du vielleicht unausgesprochene Zusammenhänge, wenn es um unsere Einsamkeit geht? Einsamkeit ist ein Riesenthema, nicht nur bei uns, in sehr vielen Wohlstandskulturen. Mhm. Hast du da irgendwelche Gedanken, wo du dir denkst, seht ihr diese Zusammenhänge nicht?
Für mich ist die Frage, wie ist diese Einsamkeit entstanden in diesen Ländern? Was war die Ursache? Ist es einfach Zivilisation? Ist es die Stabilität? Ist es einfach Individualismus, dass man die Grenzen voneinander mehr respektiert? Das hat natürlich Vorteile, aber auch die Nachteile. Eben diese Distanz, die zwischen den Menschen dann passiert, weil wir zu tolerant sind, zu achtsam, wie wer gewisse Grenze respektiert und so weiter. Ja?
Ist das dieses Lebensgefühl stärker in der Ukraine?
Voll. Dort spürt man das Leben richtig gut. Und hier umgekehrt, und das sehe ich auch bei meinen PatientInnen zum Beispiel, dass dieses Leben, diese Lebendigkeit, und das führt natürlich auch zu Sexualität, weil diese Lebendigkeit, Aktivierung von unseren Trieben, ja, nötig ist, das ist wie ein Motor einfach im Körper, im Organismus, damit es gut funktioniert. Diese Einsamkeit oder diese Depressivität, das macht das Gegenteil mit uns.
Sind wir politisch zu korrekt?
Gute Frage. Ich interessiere mich auch, ob es nicht von diesen politischen Einstellungen abhängt.
Und was ist deine Antwort oder was ist deine, welche Gedanken hast du da so?
Ich glaube, das ist einer der Gründe. Nicht unbedingt das Hauptgrund, aber einer der Gründe schon. Natürlich, das beeinflusst uns, wie zum Beispiel der Totalitarismus in der Sowjetunion die Menschen so gemacht hat, wie es geworden sind. Genauso die politischen Einstellungen jetzt in Europa.
Natalia, vielen Dank, dass du dich auf dieses offene Gespräch mit mir eingelassen hast. Wann geht's wieder nach Kiew?
Vielleicht im Juni.
Dann alles Gute.
Vielen Dank dir für die Einladung.
Ich hoffe, wir konnten Sie inspirieren und bis zum nächsten Mal.